Kennen Sie das, wenn Sie Ihren Podcast-Partner unwahrscheinlich lange warten lassen, nachdem man eigentlich schon die Einleitung hätte sagen sollen? Ja, das habe ich heute gemacht. Und zwar, weil ich sehr hin und her gerissen war, was für einen Opener ich zu dieser Folge machen möchte. Ja, aber dabei kann man es ganz einfach machen. Wir reden heute über Teardrops von Womack and Womack. Und der Partner, der so lange auf diese doch sehr bescheidene Einleitung warten musste, hört wie immer, fast immer, auf den Namen Marius.
Fast immer, wann hörst du denn nicht auf den Namen Marius?
Also einmal habe ich eine Folge nicht mit dir aufgenommen.
Ach so, ich habe gedacht, ich höre mal nicht auf den Namen Marius. Weil man
ja, ich weiß nicht, wir waren noch nie gemeinsam Bier trinken, vielleicht änderst du dann...
Habe ich dann einen Kosenamen?
Ja, keine Ahnung, dann bist du Bierkules.
Ja, bin da.
Oder nennt sich Panda oder was weiß der Kuckuck.
Natürlich, ja. Ich sag dir jetzt nicht on air quasi, welche Kunden ich von bestimmten Menschen habe. Das möchte ich dann doch nicht im Internet haben.
Also irgendwo sind die Grenzen auch erreicht zwischen Holland und Deutschland.
Ja. Genau, und jetzt...
5 Kilometer von mir entfernt.
Jetzt geht's weiter mit der Musik.
Ja, jetzt geht's weiter mit der Musik. Wir haben heute, also es ist unverkennbar, dass es ein Song ist, den ich ausgesucht habe, weil Marius wird gleich seinen üblichen 80er-Jahre-Popsong-Vorwurf äußern, das ist alles Gedudel, den habe ich jetzt schon vorweggenommen. Und wir beschäftigen uns mit der Soul- und R&B-Duo Womack and Womack, bestehend aus, man mag es kaum glauben, Linda und Cecil Womack. Okay. Und ja...
Cecil Womack auf dem Albumcover.
Ja. Und die beiden haben auch, also sie sind ein Ehepaar und haben auch gemeinsam schon Lieder geschrieben für Patti LaBelle und der OJs und so weiter. Und haben dann irgendwann angefangen, Musik für sich selbst zu machen. Das erste Album Love Wars war ein bescheidener Hit in den Staaten. Das dritte Album Conscience war dann... deutlich mehr noch eine Vermischung aus den traditionellen Stilen der schwarzen Kultur mit weißem Adult Contemporary Pop und konnte damit zumindest in Europa große Erfolge feiern. Conscience hat eine goldene Schallplatte in Deutschland bekommen und in UK sogar Platin und die erste Single aus Copter und Teardrops hat ebenso Gold und Platin bekommen in Deutschland und Großbritannien. Deutschland Platz 2, in UK Platz 3. Interessanterweise in ihrer Heimat USA haben die nicht funktioniert. Und Marius, möchtest du raten, warum?
Ich bin gerade überlegen, ob in der Zeit irgendein anderer großer R&B-Soul-Musiker vielleicht einfach vor ihnen gestanden haben. Weil es war ja eine große Zeit für diese Art von Musik, gerade in den USA. Auch mit der aufkommenden Hip-Hop-Bewegung und sowas, was ja dann irgendwie dann in den 2000er Jahren zusammengeschmolzen ist, so als Kultur. Und die Popmusik quasi übernommen hat. Ich meine, wenn man heute Popmusik hört, ist das sehr viel R&B dabei.
Ja.
Und damit weiche ich deiner Frage weiter aus.
Also, als Grund genannt wurde unter anderem, dass US-Kritiker die Musik von Womack and Womack als ideenlosen Hochglanzpop abtaten. In Europa fanden die Kritiker die Dinger allerdings super. Also da wurde schon von, also Conscience wurde teilweise als Meisterwerk gehandelt. In den USA seelenloser, ideenloser Hochglanzpop.
Nun.
Also wie unterschiedlich da die Meinungen sein könnten.
Ja, als die zwei Meinungen brechen wir heute in diesem Podcast zusammen, quasi. Wobei ich natürlich absolut nichts zu diesem Album sagen kann. Ich habe nur den Song gehört. Kenn nichts anderes von der Band. Und das als, naja, seelenlos würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen, ist ein bisschen gemein. Aber
ja, weil dafür.
Ja, also da, also für mich hört es sich, also du hast mir jetzt vorgeworfen, das als wieder als Gedudel zu bezeichnen, aber ich glaube, kein Song, den wir bis jetzt hatten, hat so das Prädikat des Gedudels verdient, weil ja immer der gleiche Beat aus der Beatmaschine läuft.
The Magic Key.
Hallo, nein, das hat viel mehr Varianz als dieser Song. Viel mehr Varianz als dieser Song. Dieser Song hat nicht mal eine Bridge. Also das wird ja einfach nur immer, diese gleichen zwei Strophen werden immer weiter wiederholt, auch textlich kaum Abwechslung. Sie singen
ja,
immer,
schön
sie
ist.
Singen immer na, 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 na. Das immer und immer und immer wieder. Natürlich ist das schön, klar ist das schön, aber gedudelig. Also, wenn das nicht gedudelig ist, dann weiß ich nicht, was gedudelig
ist. Gedudelig ist für mich immer negativ. Also, wenn ich etwas schön finde, kann ich es nicht als Gedudel bezeichnen.
Ja, ich finde es halt langweilig. Das ist für mich gedudelig. Das ist schön anzuhören, das ist nicht das Problem. Nur muss ich es halt jetzt öfter anhören und das war das Problem. Also ich fand es halt einfach super langweilig, diesen Song. Da passiert nun wirklich nichts. Das ist von Minute 1 bis zur letzten Minute und es gibt noch nicht mal eine letzte Minute, weil der einfach nur ausfadet. Das ist ja auch immer nicht so schön, meiner Meinung nach. Immer das Gleiche im Rhythmus und auch, wie gesagt, textlich. Hat sich das Prädikat gedudelig, glaube ich, auch gut verdient? Also, was war das so? Footsteps on a dance floor? Reminds me of you und sowas. Also, das ist auch, also, das könnten auch die Affen im Duisburger Zoo geschrieben haben, wenn sie denn Englisch könnten. Das ist Breakup-Song wahrscheinlich. Der, Und typischer 80er Jahre R&B Soul für den Club geschrieben, dass man dort, wiederum, das sollte mir eigentlich besser gefallen, dass man in diesem Song einfach in der Disco stehen kann, seine Arme heben kann, so Schulter hoch und dann einfach so zur Musik von links nach rechts wackeln kann und alle anderen es genauso machen, weil mehr geht dazu nicht. Das ist so, zwischen zwei Bängern bei der 80er Party, wenn sie denn gut ist, wird dieser Song gespielt. Damit sich alle mal was zu trinken holen können und so. Ne? Kannst ja nicht nur Bänger rausholen, dann sind ja alle auf der Tanzfläche, das ist ja doof. Deswegen muss der ab und zu immer auch gedudelt spielen. So, jetzt darfst du sagen, warum ich falsch liege.
Ich verstehe immer, also da tue ich mich ja immer schwer mit, weil du, also für dich ist ja immer auch alles musikalisch langweilig, wenn da nicht die große musikalische Varianz drin ist und nicht drei E-Gitarren drin sind, und da geht's mir ja komplett anders, wie wir jetzt schon oft genug festgestellt haben. Ich mag ja gut gemachte, simple Songs. Und ich finde, der ist ein Meisterstück darin, weil er macht wenig, aber das, was er macht, hat alles Hand und Fuß und er lebt natürlich, er kann sich ein bisschen Einfallslosigkeit erlauben, einfach weil er schon ein Gimmick hat, was andere Songs nicht haben. Wir haben zwei verschiedene Sänger, wir haben sie und ihn und beide haben sehr charismatische Stimmen.
Er macht auch nur ne.
Ja,
aber vor allen Dingen geht das nicht drei Minuten so, sondern fünf Minuten.
Ja, das ist die Albumversion. Ja, die Single-Version ist natürlich besser. Die ist auch noch ein bisschen mehr.
Ich habe gerade zum ersten Mal gehört.
Die ist auch ein bisschen mehr
poppig, das stimmt.
Da ist auch ein bisschen mehr Schmackes noch hinter.
Ja.
Also so das ein bisschen so, dass die Snare ein bisschen mehr reinhaut, so schon fast so im Fine Young Cannibal-Stil. Und dann ist sie noch ein bisschen schmissiger.
Ja, das stimmt.
Und ich mag sie aber, ich mag die Nummer tatsächlich in beiden Versionen. Sehr, sehr gerne. Ich habe eine Arbeitskollegin, die in 18 groß geworden ist. Die hat auch gesagt, das ist ein Meisterwerk, die Nummer. Aber die mag sehr gerne Popmusik, deswegen kann mit Rockmusik nicht so viel anfangen.
Ich habe prinzipiell auch nichts gegen Popmusik. Ich habe hier auch schon Popmusik ausgewählt. Meine besten Freunde sind Popmusik. Aber das ist...
Deine besten Freunde sind Popmusik, okay.
Kurze Anspielung auf dumme Kommentare. Wenn du... ich meine ja nicht in der großen Varianz, dass du da jetzt irgendwie die großen Dur- und Molltonleitern irgendwie hoch und runter gehst oder irgendwie musikalisches Spektakel dort ablieferst, aber mal ein bisschen Varianz in der Stimme zum Beispiel. Mal wird anders betonen in einer anderen Strophe. Mal einen Tonabwechsel in der Bridge zu machen oder sowas. So die Basic-Sachen eines guten Popsongs.
Tonartwechsel in der Bridge ist doch vollkommen ESC 90er.
Ja, aber die werten ja so einen Song schon mal 3 Millionen Mal mehr auf, weil dann passt
nicht mal irgendwas. Tonartwechsel ist die dümmste, also Tonartwechsel ist das dümmste, ich hasse Tonartwechsel. Weil sie in der Regel scheiße umgesetzt werden.
Warum, du hast zweimal dasselbe Gedudel mit Strophe, Refrain und dann nochmal genau dasselbe Gedudel halt nur mit einem Tonartwechsel, das ist doch schon mal was Neues. Das ist doch dann schon mal so, vor allen Dingen, wenn es eine gute Sängerin ist oder ein guter Sänger, dass du dann tatsächlich auch mal ein bisschen Varianz in der Stimme drin hast, dass sie auch mal was anderes oder eher was anderes singen muss. Gefällt mir persönlich immer sehr gut. Ecke ist da eher beim Langweiligen und beim Ausgelutschten, da auf den Faden trampelt Ecke weiter.
Eieieiei.
Ich will auch gar nicht gemein zu dem Song sein, der ist schon, das ist in Ordnung. Ich kann da jetzt nicht reinhauen, was mir selber nicht gefällt. Ne? Du weißt, normalerweise vermöbel ich dich gerne musikalisch, aber
du vermöbelst mich gerne musikalisch, ja.
Es ist kein Christopher Cross.
Was du gegen den Song hast, das werde ich auch nie verstehen. Also.
Hast du noch ein paar Fun Facts? Ja. Oder Meinungen oder Erlebnisse?
Erlebnis. Ja, ich habe den Song eine ganze Zeit lang mit Dusty Springfields in Private verwechselt, tatsächlich. Als ich so 14, 15, 16 war. Bei den einen Song mag mein Vater total gerne, den anderen eher weniger. Und Spoiler, diesen Song mag mein Vater eher weniger.
Ich kann es ihm jetzt auch nicht so verdenken.
Ja, weil mein Vater ist auch ein Kretor musikalisch. Fast so wie, also schlimmer als ein schlimmerer Kretor auf jeden Fall als Marius.
Klar, ich bin musikalischer Kretor.
Natürlich bist du das. Nein, bist du natürlich nicht. Bevor jetzt... Sarkasmus im Internet. Warum mache ich das eigentlich jede Folge und stelle an jede Folge fest, dass man Sarkasmus im Internet nicht machen sollte?
Ich muss mich letztens dafür rechtfertigen, dass ich Taylor Swift nicht mag. War.
Du musstest dich dafür rechtfertigen, dass du Taylor Swift nicht magst.
Ja, die hatte den neuen Kinofilm jetzt und da waren natürlich drin und... ja, ich mag ja Taylor Swift nicht, aber lasse jedem den Taylor, den Swiftie-Vibe, den es gibt, freue mich aber darüber, dass die Rolling Stones in den Charts vor Taylor Swift sind. Haha.
Und die Beatles mit ihrem Song.
Und aber, die Beatles dann auch. Gute Zeit nein, für Musik. Aber natürlich habe ich nichts gegen Taylor Swift, weil Taylor Swift ist besser als 90% jeglicher Popmusik heutzutage. Ich habe nur was gegen die Frau und ich weiß auch nicht warum. Aber ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen.
Ja, ich finde die Frau auch nicht gerade sympathisch. Ich mag aber die Musik, die sie zuletzt gemacht hat, ganz gern. Dass sie jetzt jedes ihrer Alben irgendwie nochmal macht, leicht und so gefühlt 1,2% des Songs verändert, finde ich jetzt auch so ein bisschen.
Also irgendwelche riecht nach Gelddruckmaschinen. Es hat irgendeinen rechtlichen Grund, glaube ich. Damit sie die Songs selber behält oder so. Irgendwas war. Es wurde mir erklärt, aber. Das war mir egal.
Okay. Ja, mir auch. Also es gibt so ein paar Taylor Swift-Songs, die ich schon mag. Auch ein paar ältere tatsächlich.
Hättest du gerne ein Taylor Swift-Cover von Teardrops?
Ich hätte... da ich Taylor Swift ja nicht für eine besonders begnadete Sängerin halte, möchte ich eigentlich, dass sie keine Stücke covert, ehrlich gesagt.
Weil der Song an sich hat eine große Historie an Covers.
Das stimmt.
Elton John, No Angels.
No Angels, ja. No Angels, the No Angels haben, ja, die No Angels haben auch viel gecovert. Das wussten ja viele damals gar nicht, aber die haben ja gefühlt nur gecovert. The Sugar Babes haben Cliff Richards. Nee, so Celine Dion oder so wäre cool, wenn die das gecovert hätte.
Sie hat letztens ja nochmal gesungen. Vielleicht geht ja was.
Ja, Celine Dion, große Künstlerin natürlich, haben wir noch nie drüber gesprochen.
Machen wir
auch
und heute
nicht. Und das werden wir so, machen wir auch heute nicht. Ich mag Celine Dion außer ihren furchtbaren Titanic-Song, aber den mochte sie ja selbst am Anfang auch nicht. Das fand ich sehr sympathisch.
Ich gönne ihr die Abermillionen, die sie in Las Vegas verdient hat und verdient.
Ah ja. Ja, sie hat auch, aber sie hat das denkbar schlechteste Künstler-Biopic bekommen. Das war furchtbar.
Ich glaube, Künstler-Biopic ist Celine Dion.
Ja, es hieß noch nicht mal Celine Dion, es hieß Aline Voice of Love, aber es war eindeutig Celine Dion.
Ich finde schön, dass sie beim ESC teilgenommen hat, als Kanadierin.
Das wird da auch thematisiert, aber da heißt es dann nicht ESC, sondern World Grand Prix und sie gewinnt.
Ja, gut gewonnen hat sie doch, oder?
Ja, sie hat gewonnen, ja.
Aber ist angetreten für Luxemburg oder was war's?
Für die Schweiz, ja. Das ist, glaube ich, einer von zwei Siegen für die Schweiz. Der erste war beim ersten Eurovision Song Contest.
Ja, Ecke war live dabei.
Nein. Sie hat mit 2 Punkten Vorsprung vor Scott Fitzgerald aus Großbritannien gewonnen mit der Schweiz-Ballade Go. Andererseits ESC Ende der 80er, da waren viele Schweiz-Balladen dabei.
Sonst ist der ESC auch gar nicht bekannt für Schweiz-Balladen.
Ja, auch heute. Wofür der ESC nicht so bekannt ist, sind Hardrock-Nummern. Und mit so einer beschäftigen wir uns nächste Woche.
Ja, Deep Purple und Schalt in Time. Freut euch darauf. Bis dahin.
Ja. Ciao, ciao. Adios.